50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Liebe Narrinnen und Narren, herzlich willkommen zur Whiskas-Spezialfolge zum Kölschen Fastelovend.
Also man merkt vielleicht, der gemeinte Kölner, der hat eine kleine Leidenschaft für Karneval.
Hast du Bock?
Meine Güte, ich bin ja als Wahlkölner gar kein Karnevalist. Ne? Ich bin gar kein Karnevalist, aber wenn man eine Weile in Köln wohnt und bei mir sind jetzt mittlerweile 12 Jahre Köln, dann rutscht man so ein bisschen da rein. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, als gebürtiger Siegerländer halte ich mich da doch gerne immer noch bedeckt und das Verkleiden, das passt dem gemeinen Siegerländer nicht so sehr. Also man muss sich schon immer ein bisschen quälen und überwinden, muss ich sagen.
Ja, ja. Also allerdings geht das mit der Masse unter in Köln.
Also ich muss sagen, du siehst auch so aus wie ein Clown.
Danke, das ist sehr nett von dir, aber besser als wie ein Lauch.
Oh, das wäre ein geiles Karnevalskostüm, so als lebensgroßer Lauch zu gehen.
Ja, vor allem musst du nur vor die Tür.
Oder als Lappen.
Ja, du kannst dich aussuchen. Ein lauchiger Lappen.
Richtig schön.
Ach
was
ja.
Was auch sehr geil ist, wir haben heute Besuch von 5 kostümierten Kollegen. Hier blicken mir nämlich 5 Herrschaften mit hervorragenden Schnauzbärten und lustigen Hüten entgegen.
Genau, man könnte auch sagen, wir zwei haben heute Besuch von 5 attraktiven, beschnurrbarteten Männern, die uns gerade lüstern anschauen. Das, was sich anhört wie ein vielleicht ab 18 freigegebener Film aus den 80er Jahren, ist doch tatsächlich die heutige Folge. 5 Männer plus 2 sind anwesend. 5 davon haben einen Schnurrbart, 2 davon nicht.
Nee, die haben Vollbart.
So, und jetzt engt sich das Ganze schon ein bisschen ein. Wo sind denn Männer mit Schnurrbärten und Hüten drauf?
Ja,
das könnten tendenziell viele wissen.
Ich glaube auch, das wissen viele, weil das Teil ist wirklich berühmt. Der Schöpfer ist berühmt, der übrigens einen gleichartigen Schnauzbart trägt, nämlich Kollege Fred Lang. Spätestens jetzt fällt es den Leuten wie Schuppen von den Augen oder Schuppen aus den Schnurrbärten. Es geht um den Epicurean.
Lang, habe ich schon gehört. Ja, Fred Lang bzw. Douglas Lang, die Firma heißt, haben die meisten schon mal gehört. Da gehört noch einiges mehr dazu, aber das werden wir mit Sicherheit im weiteren Verlauf noch hören.
Tun wir.
Während wir das Ende der Session begehen, warum wir das jetzt als Motto haben, erfahren wir auch später noch. Wir fangen aber heute mal ganz sanft an. Ich mache dir den Vorschlag, deshalb, da es 5 Männer sind, die auf uns warten, dass wir direkt mit dem ersten Mann, mit dem Standardmann anfangen, nämlich mit dem Epicurean. Einfach nur der Epicurean, ohne Schnörkel.
Wie könnte ich diesem verlockenden Angebot widerstehen, wenn du mich so lieb fragst, schon nach 3 Minütchen hier das erste Teil aufzumachen?
Der Ruf der Lust.
Ich muss auch wirklich sagen, du hast ja gesagt, sie gucken lüsternd. Wenn man sich das Logo anschaut, der fordert einen quasi zu auf, ihn zu trinken.
Ach so, ich wollte gerade fragen, wozu fordert er dich denn jetzt auf?
Trinken.
Okay, gut. Ja, wenn dich in Köln einer lüstern anguckt. Du.
Kann auch schief gehen.
Das muss nicht heißen, komm, wir trinken jetzt ein. Musst du nicht meinen.
Ich habe das bisher immer so verstanden. Ist auch schon tatsächlich zu Missverständnissen gekommen, weil der entsprechende Herr etwas anderes im Sinne hatte. Und ich war völlig naiv und dachte, oh Mensch, ist der nett. Der gibt mir einen aus. Und der ist die ganze Zeit so freundlich zu mir. Und meine ganzen Kumpels haben mich schon angetippt und angebufft und gesagt, Johannes, konzentrier dich. Und ich habe das nicht verstanden. Und ich habe mit dem einen nach dem nächsten getrunken. Und erst später habe ich es dann verstanden.
Ja, pass auf. Ich schütte dir jetzt mal was ein. Dann erzähle ich dir was, mein Freund.
Oh, ich liebe es ja, ne? Das Einschüttgeräusch bei kleinen Samples ist göttlich. Yes. So sieht es aus. Ist das einzige Sample heute. Danach folgen 4 erwachsene Kameraden.
Ja, und das Schöne ist, das ist der Einsteiger. Das ist der Standard-Whisky. Das heißt, der normale Epicurea mit 46,2% kostet auch in der großen Flasche, also in der 07er Flasche, knappe 30 Euro im Laden. Hat keine großartige Reifung. Ist eine ganz normale Ex-Bourbon-Fass, nehme ich an. Ne? Ex-Bourbon-Fass, vielleicht ein bisschen frischer Eiche oder so, je nachdem, was es vorher war.
Ja.
Denn der Epicurean ist immer ein Blended.
Immer ein Blended. Malt. Und wir haben hier die Besonderheit, dass Douglas Lang bzw. Fred Lang extrem großen Wert darauf legen, dass wir originale Destillate haben. Das heißt, es wird nicht gefärbt, es wird nicht gefiltert, es wird auch kein Alkohol, ich sag mal, irgendwie reduziert oder was weiß ich nicht, sondern das ist wirklich originales Zeug, unverfälscht. Also wir haben hier immer natürliches Destillat.
Das ist sowas, was eben die ganzen Lang-Produkte auszeichnet. Deswegen finde ich persönlich sie auch affengeil. Du hast die 46% aufwärts, gerne mehr, aber keine 40% Whiskys großartig.
Nö.
Also das ist alles höher. Du hast keine Färbung, keine Kühlfiltrierung, wie du richtig sagst. Und du hast einen Blended Malt. Da ist kein Grain drin. Das sind alles Single Malts. Ich finde, das ist kein normaler Blend, weil der Blend, der ja oft verschrien ist, da wird halt auch oft etwas verwurstet, das du so nicht als normalen Single Malt rausbringen kannst. Oder was du eben mit Grain-Anteil kleiner oder größer ein bisschen streckst und es günstiger machst. Hier nicht. Hier sind nur solide und fein ausgewählte Destillate drin. Das ist toll.
Deswegen lohnt es auch, über die Farbe zu sprechen.
Ja, aber die ist relativ hell, gell?
Die ist relativ hell. Sehr heller Apfelsaft.
Man muss natürlich auch sagen, er hat kein Age-Statement.
Ja.
Non-Age. Deswegen wird er wahrscheinlich auch nicht unbedingt 10, 12 Jahre gelegen haben, sondern wir nehmen mal an, ein bisschen weniger.
Das schätze ich auch. Noch vom Geruch her.
Holzig, ne?
Ja.
Holzig mit ein bisschen Frucht, aber hier überwiegt nicht diese spritzige Fruchtigkeit, die man sonst gerne bei Destillaten hat, sondern wirklich eher das Holz. Ich habe so eine leichte Alkohol oder eine ganz leichte. Die ist aber eher im Hintergrund. Da paart sich so ein bisschen Holz, Frucht und ein bisschen Alkohol.
Ja, ich finde auch ein schöner Getreidegeruch. Gemälztes Getreide.
Ja, gemälztes Getreide beziehungsweise Gras, so getrocknetes Gras so ein bisschen. Das spielt da aber oft mit rein.
Schön. Also wenn wir sonst von fruchtigem Geruch sprechen, wäre das, ich sag mal, verdünnte Frucht, also vielleicht eine Fruchtschorle. Spannend.
Noch spannender ist.
Wie er schmeckt.
Slanche.
Slanche. Ja, schöner Gaumenwärmer.
Schon für den Einsteiger super lecker. Es ist ein Einstiegswhisky für 30 Euro die Flasche. Und ich muss sagen, er bleibt geschmacklich sehr stark am Geruch, finde ich. Das hast du nicht allzu oft. Oft verändern die sich ja. Der bleibt sehr nah an dem, wie er riecht. Also holzig, fruchtig. Eine leichte Getreidenote ist noch da, die für mich eher in getrocknetes Heu, getrocknetes Gras geht.
Ja.
Und ja, er ist weniger komplex. Hinten raus habe ich leicht Bitterstoffe ein bisschen. Der ist etwas bittrig im Abgang, ohne dass es halt negativ ist. Das ist wie bei einem, weiß ich, bei einem säurebetonten Weißwein, der dann auch so leichte Bitterstoffe durch die Säure entwickelt. Hier ist es halt ja eine leichte Bitterkeit im Abgang. Die ist aber nicht zu stark, deswegen tut das nicht weh.
Nö, überhaupt nicht. Ich finde auch, bei einem holzigen Geschmack passt dieser Bitterstoff sehr gut. Holz ist ja nicht zuckersüß, sondern Holz ist eher kantig. Und deswegen diese leichte Bitterkeit hinten raus, die passt.
Unterschätzt das Holz nicht, je nach Holznote. Wir haben schon gelernt, enthält das Holz verschiedenste Stoffe, wie unter anderem Vanillin, was dafür sorgen kann, dass es eben sehr vanillig wirkt, wie ein Ex-Bourbon-Fass, was aber nur ein frisches Holz ist, je nachdem, was du halt für ein Holz verwendest. Also es steckt viel Zauber in diesen Hölzern.
Schön gesagt, Zauberholz.
Hör mal, weil wir vorhin so schön beim Geschichten erzählen waren.
Ja.
Ich habe lustigerweise, fast jeder Wahlkölner hat das, glaube ich, mal durchgemacht. Ne? Als ich frisch in Köln war, da war ich so ein knappes halbes Jahr, war ich mit einem Kumpel, der mit mir studiert hat, eintrinken. Und dann sind wir mit der KVB, mit den Kölner Verkehrsbetrieben, sind wir dann zurückgefahren. Das dauerte aber noch 20, 25 Minuten, also spätere Stunde, da kommt die Bahn nicht mehr alle 15 Minuten, sondern, weiß ich nicht, alle 40. Und dann musste man noch 20 Minuten warten und direkt an der Haltestelle war eine Kneipe, das war im Heumarkt. Und dann, ja, du lachst schon, ne? Dann haben wir gesagt, ja, komm, dann setzen wir uns hier in die Kneipe und dann trinken wir noch ein, zwei schnelle Kölsch. Das sind ja nur 0,2er Stangen hier.
Das geht schnell.
Geht ja flott.
Ja.
Und dann haben wir uns dann noch Kölsch gegönnt. Und das war genau, wie du sagst, ne? Ich hätte es nicht besser erzählen können. Alle haben sich gefreut, dass wir da reingingen. Die Stimmung war gut. Man hat uns direkt Platz gemacht. Dann haben wir noch einen Kölsch ausgegeben bekommen. Und man kam direkt ins Gespräch. Und das war super. Und auf die Schulter geklopft und nee, was seid ihr sympathisch, ne? Das war richtig schön.
Ja, schön
und in der Kneipe hing dann ein Bildschirm, da konntest du sehen, wann die nächsten Bahnen von der Haltestelle nebenan kommen.
Ah.
Das war super geil. Dann haben wir gesehen, oh, 5 Minuten, wir machen unser Kölsch leer, bezahlen schnell und dann gehen wir und haben gesagt, so, Jungs, wir sind weg. Oh nee, bleibt doch noch, oh, das war doch so schön, bleibt. Und ich bin mit dem Kumpel da raus, ich sag, Richie, was ich habe noch nie so eine nette Kneipe erlebt, ne? Was war denn da los? Und der sagt, ich habe keine Ahnung, aber das ist mir auch neu. Also die waren ja traurig. So, ich habe noch keinen gesehen, der so traurig war, wenn ich gegangen bin. Ja, und dann haben wir das so auf uns wirken lassen und sind dann nach Hause gefahren. Und ja, das ging dann so seiner Wege. Irgendwann kam dann, habe ich mich in der Uni mit einem anderen, mit einem Kommilitonen, der sich hat schon länger in Köln gelebt hat, unterhalten. Und der erzählte dann von wegen, er hat eine Wohnung gesucht und hat sich eine Wohnung am Heumarkt angeguckt. Und ich habe dann in dem Gespräch halt erst rausgefunden, dass der Heumarkt halt eine der Kölner zentralen Gegenden ist für alternative Etablissements oder Lokalitäten oder wie man jetzt das gerne nennen möchte. Und ich muss aber dazu sagen, abschließend, es war so einer mit der nettesten Kneipenbesuche, den wir hatten. Der Kreis schloss sich dann und wir wussten auch, warum das alles so schön war.
Ja.
Wir wurden schmerzlich vermisst. Ich glaube, wir waren noch die Jüngsten in dem Laden. Das war schon so. Aber es war ein sehr, sehr netter Kneipenaufenthalt. Also wir hatten viel Spaß, aber nicht zu viel. Und das war wirklich, war ein lustiger Abend dann. Ja, aber das sind so, ich glaube, wie gesagt, jeder Wahlkölner hat das mal irgendwie mitgemacht.
Hat es. Und ich finde es richtig, richtig cool, diese Harmonie, dieses rheinländische Miteinander. Also ein Hoch auf die queere Community.
Genauso harmonisch ist unser erster Whisky gewesen. Also wirklich für einen Einsteiger ein sauberes, lockeres, cooles Destillat für einen kleinen Preis. Aber eventuell geht da noch ein bisschen mehr.
Ich hätte eine Idee, was da mehr gehen könnte. Wie wäre es denn mit einem Age-Statement? Wir haben nämlich eine Besonderheit. Wir haben viele Flaschen vor uns stehen, aber wir haben das erste Mal ein Missverhältnis von Non-Age-Statement-Whiskys zu Age-Statement-Whiskys. Wir haben nämlich nur zwei mit einer Altersangabe und drei ohne. Jetzt kommen wir zum ältesten Vertreter der Zunft.
Genau, 12 Jahre ist der raus. Die Flasche habe ich erstanden für diese Folge. Extra, weil wir gesagt haben, wir nehmen eine Epicurean-Folge auf, dachte ich mir, wir haben zwar einiges, aber da habe ich Bock drauf. Und deswegen ist noch ein Epicurean 12 zu uns in den Schrank gewandert. Das heißt, so wie man das kennt, wir haben das schon ein paar Mal in den Folgen erzählt, die verschiedenen verwendeten Destillate, Single Malts für diesen Whisky können durchaus älter sein, aber der jüngste der hier verwendeten Whiskys muss mindestens 12 Jahre lang im Fass gelegen haben.
Da hast du recht.
Hanisch.
Ja, du hast mir ja vorhin so ein schönes Angebot gemacht mit dem Öffnen des ersten Whiskys. Darf ich dieses Angebot erwidern und einfach diesen wunderbaren Whisky aufreißen?
Musst du sogar.
Heute wieder richtig was zu tun. Ich habe drei neue Flaschen zum Aufreißen. Nummer 1.
Flöpp.
Flöpp.
Also auch bei neuen Flaschen ist das Geräusch nicht zu unterschätzen. Im Vergleich zu den Sample-Flaschen, auch das hört sich wundervoll an. Aber gerade bei den neuen.
Ja, ich kann dir nicht widersprechen. Warum zur Hölle ist der heller?
Ja.
Heller.
Er ist heller im Glas. In der Flasche finde ich ihn gar nicht so hell. Aber im Glas, hast du vollkommen recht, ist er deutlich heller, auch als das Einsteiger-Destillat und das ja. Nach 12 Jahren.
Ja.
Eigentlich ungewöhnlich, aber wir haben hier halt kein besonderes Finish.
Mhm.
Da gibt es keine Sherry oder Wein oder ähnliche Fassreifung, sondern das ist wahrscheinlich Ex-Bourbon oder frische Eiche.
Mhm.
Auf jeden Fall 12 Jahre. Für 12 Jahre finde ich ihn auch verhältnismäßig hell,
ja.
Aber muss ja nichts heißen.
Das muss nichts heißen. Vielleicht ist es ein sehr altes, aber gutes Fass von der Familie Lang, beziehungsweise von Fred und seiner Tochter. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie uns hier was 12-Jähriges vorsetzen, was irgendwie uncool ist. Deswegen schließen wir mal nicht von der Farbe auf den Geschmack. Aber erstmal riechen wir.
So sieht's aus.
Oh, riechst du das?
Spritzig.
Spritzig. Spritzig, Zitrus.
Hell.
Hell.
Sehr, erinnert sehr mich hell. Direkt an hell. Warum? Das, was du sagst, spritzig, Zitrus ist genau da drin. Erinnert mich an so einen Speyside Malt wie den Singleton. Der Singleton of Dufton ist ähnlich spritzig oder der japanische Toki auch ähnlich spritzig.
Toki.
Die bringen eben diese Zitrus, diese helle Fruchtnote mit und das habe ich hier auch ganz stark. Frisches Holz, sehr frisches Holz, wie so eine frische Eiche. Ich habe wenig Vanille, was jetzt nicht unbedingt für ein Bourbonfass spricht. Ich habe viel Holz, wie so ein ganz, ganz frisches, erstes Mal verwendetes Holz, wie so ein Virgin Oak, spricht für eine frische Eiche, man weiß es nicht.
Boah, bei einer richtig frischen Eiche hätte ich sogar noch mehr Farbe erwartet, aber von der Geruchsnote definitiv bin ich
da voll auf deiner Seite. Da ist schon so ein bisschen Sägewerk, ne?
Ja. Also der Toki, finde ich, war ganz heller grüner Apfel. Hier bin ich nicht grün unterwegs, sondern gelb.
Ja, Zitrone.
Ja, ich erinnere mich so ein bisschen an eine meiner Jugendsünden, nämlich der klassische Tequila-Abend, wenn man dann die Zitrone aufgeschnitten hat, um dann in die Zitrone zu beißen mit dem Salz, mit dem Tequila. Aber, ganz wichtig zu betonen, nicht der Tequila mit dem Hut, sondern richtig guter Stoff.
Das ist ja auch kein Tequila. Tequila. Das muss man ja so sagen, auch wenn ich die Marke jetzt nicht schlecht machen will. Aber so ein Sierra Tequila hat mit Tequila nichts zu tun.
Ja.
Das ist das Zeug, was du für nicht zu teuer Geld in der Kneipe irgendwo kriegst und dann wird das weggekippt und irgendwann ist mal lustig. Mhm. Aber als wir in Dresden waren.
Ja, bei Hellinger.
Und wir haben die Dresdner Whisky-Manufaktur besichtigt, haben wir genächtigt in einem Motel One. Mhm. Dieses Motel One hatte eine wirklich vergleichsweise gut sortierte, also eine sehr gut sortierte Gin-Auslese und auch recht gute Whiskys und Tequilas.
Tequilas.
Und ich habe gesehen, dass sie den Tequila oder einen Tequila aus der Region hatten, in dem auch oder der auch der Tequila entsprang, in dessen Fass der Writer's Tears Tequila Finish gereift hat.
Ja.
Und ich habe gesagt, muss ich probieren. Dieser Tequila ist eine Offenbarung gewesen. Das ist ein richtiger mexikanischer Tequila. So muss ein Tequila schmecken. Du hast vollkommen recht. Auch der bringt genau diese Spritzigkeit mit.
Mhm. Mega, mega, mega gut. Ich glaube, du hast den quasi noch im Sessel in Dresden bestellt, oder?
Leider nicht, nein. Er ist noch nicht hier. Es steht noch fest auf der To-Do-Liste. Es ist der feste Plan, diesen Tequila zu besitzen. Aber Stand jetzt habe ich ihn noch nicht hier.
Hast du die Prioritäten anders gesetzt?
Auf Whisky.
Dürfte der eigentlich dann in deinem hübschen neuen Whisky-Regal stehen?
Nein, auf gar keinen Fall.
Nein.
Bei aller Liebe. Die sind nach Regionen aufgeteilt.
Mobbst unten, du gerade deinen Spirit?
Unten sind nur die Schotten. Okay. Nur die Schotten dürfen da rein.
Schottischer Tequila ist schwierig.
Genau.
Dürfte er denn in Nachbarschaft des Writers Tears aus Irland wohnen?
Nee, der kommt unten in den Fernsehschrank rein. Das ist das Exil.
Alkoholexil.
Das ist das Exil für fremde Spirituosen.
Oh, herrlich. Ich hoffe, wir müssen nicht irgendwann ins Alkoholexil.
Aber ich musste da schon mal hin.
Nennt sich Couch.
Ja, also auch das, wir haben so viele Anekdoten heute. Ne? Wir sitzen hier heute in meinem Arbeitszimmer. Ich habe heute Homeoffice gemacht auch tatsächlich. Also wir sitzen da, wo ich bis vorher noch gearbeitet habe. Und links neben uns steht die Gäste-Schlafcouch. Und die durfte ich im Alkoholexil schon 2 Tage hintereinander sogar.
2 hintereinander?
Ja, ich war nicht 2 Tage hintereinander betrunken, aber das erste Mal war so schlimm, dass ich 2 Tage auf der Gäste-Couch bleiben musste.
Das ausgesprochene Exil hatte so eine Wirkungsdauer, dass es 2 Tage anhielt. Ich dachte erst wirklich, du fliegst einmal auf die Couch wegen Sauferei. Am gleichen Tag säufst du nochmal und fliegst wieder.
Nee, das erste Mal hat nachgewirkt. Das hat gereicht.
Ich würde sagen, auf diese Anekdötchen ein Prost.
Slantje.
Slantje. Was so 12 Jahre in einem was auch immer Fass so ausmachen.
Du merkst sofort, dass er gereift ist, ne?
Ja, wirklich erwachsen gereift.
Mhm. Die Spritzigkeit bleibt erhalten, die geht aber deutlich zurück. Du hast immer noch das Holz, finde ich. Der hat eine gute, schöne Holznote. Leichte Spritzigkeit gepaart damit. Und du hast diesen typischen, und ich meine es jetzt nicht abwertend, aber er ist einfach da. Diesen typischen Reife-Muff. Ganz leicht. Ganz leicht, ne? Nicht, wie wir das schon mal hatten. Ich erinnere mich an Tamner Wulin. Rotwein-Finish.
Mhm.
Das war so ein nasser Kellermuff.
Ja.
Ist es hier nicht. Das ist so, wie wenn du halt wirklich einen länger gereiften Whisky hast.
Mhm.
Der hat einfach eine nicht negativ gemeinte, so eine... Ja, der lag halt einfach lang im Fass, irgendwo im Lager. Der ist ein bisschen muffeliger als...
Magst du ein hübscheres Wort für Muff?
Ja, sag mir doch eins. Mir fällt keins ein. Eben drum. Ja. Nee, aber halt diese typische Reife. Der hat gelegen.
Ja,
und ich wette, da ist auch ein Destillat drin, das ist deutlich älter als 12 Jahre.
Das kann natürlich tatsächlich sein. Wir haben ja die Kennzeichnungspflicht im Sinne von, das jüngste Destillat muss 12 gewesen sein. Aber da kann ja auch schlank mal ein 20er drin gewesen sein.
Mhm.
Und der kann dann auch solche Noten durchaus transportieren und mitbringen.
Was genau es ist, können wir nicht sagen. Aber wir haben ja gehört, das ist ein Lowland Blend.
Das ist ein Lowland Blend.
Low, 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 low. In den Lowlands sind viele bekannte große Namen wie Auchentoshan, die Glasgow, Clydeside, Glenkinchie, Lindores oder auch noch ganz andere große Namen. Mhm. Natürlich auch kleine, aber eben diese großen Namen beheimatet. Und man weiß halt nicht, irgendwas davon ist drin. Ich glaube jetzt nicht, dass ein relativ neuer Lindores da drin ist.
Nein, auf keinen Fall.
Aber man munkelt in Fachkreisen, sagt man sich, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ein bedeutender Anteil an Auchentoshan und an Glenkinchie eingeflossen ist.
Finde ich cool, finde ich gut. Ich mag beide Destillerien. Ich habe von beiden Destillerien Whiskys getrunken, beziehungsweise noch zu Hause. Passt. Es ist sowieso sehr schön charakterlich angelehnt an diese tolle schottische Region.
So, und wir haben ja diese verschiedenen Mottos, die wir schon erwähnt haben. Also Scallywag Bayside, Timorous Beastie Highlands, Goldrush Campleton, Rock Island Inseln, Big Pete Isla und Epicurean Lowlands.
Ja.
und überall sind irgendwelche Bildchen drauf. Mhm. Wir haben hier den lustigen Zylindermann.
Ja.
Zu dem sage ich gleich gerne was. Aber wir haben ja auch beispielsweise noch den Timorous Beastie.
Das ist die Mäuse-Edition, ne?
Ja. Das ist die Maus vorne drauf und das finde ich sehr cool, denn es gab ja vor kurzem erst den Robert Burns Day. Der Robert Burns Day ist ja voll das Whisky-Ding.
Ja, volle Suppe.
Und diese Maus stammt direkt von ihm ab, denn die Maus auf dem Timorous Beastie ist einem Gedicht dieses Dichters Robert Burns, einer der berühmtesten, wenn nicht gar der berühmteste schottische Dichter und Poet, der hat ein Gedicht geschrieben, To a Mouse. Und diesem Gedicht
für eine Maus geschrieben.
Genau, und diesem Gedicht To a Mouse ist diese Maus entlehnt, die jetzt als Hommage an Robert Burns auf dieser Whiskyflasche von Timorous Beastie drauf ist.
Krass.
Ähnlich hintergründig ist es bei Galdrins.
Geradezu literarisch hier.
Es wird noch besser. Galdrins ist ja der Campbellton. Und du hast ja vorhin schon kurz angeschnitten, dass es da nur 3 Destillerien gibt.
Ja.
Das hatten wir ja auch in unserer Campbellton-Folge.
Mhm. Hör rein.
3 Stück gibt es nur noch. Und das war mal eine der reichsten Whisky-Regionen, Campbellton. Da gab es zig Destillerien und jetzt sind es halt nur noch 3. Und eben in Gedenken an diese geschlossenen Destillerien, dass es mal so viele gab, die jetzt zu sind, ist auf dem Galdrins im Hintergrund ein Spinnennetz zu erkennen und auf dem Logo vorne eine kleine Spinne. Wie in so einem verlassenen Haus, das voller Spinnweben ist, weil eben diese ganzen Destillerien jetzt verlassen oder abgerissen sind. Deswegen ist auf dem Galdrins, aus den Campbelltons, dieses Spinnennetz und die Spinne drauf.
Auch das wusste ich noch nicht. Ich dachte immer, das wäre so ein Fischernetz.
Nee, tatsächlich ist es ein Spinnennetz und deswegen auch die Spinne vorne drauf.
Okay,
ne?
Krass.
Und wirklich das Scallywag macht es uns leicht. Das ist ein Fox Terrier und das ist der Lieblingshund der Langs.
Im Grunde ist das der Familienhund, genau.
Ja. Und seit Generationen halten die Langs halt Fox Terrier und deswegen ist dieser Fox Terrier da drauf. Heißt Schlingel übersetzt oder Frechdachs. Das spricht für sich. Nein.
Ja,
und lustigerweise auf dem Rock Island, der hieß früher mal, wer vielleicht noch eine alte Flasche hat, der hieß mal Rock Oyster.
Richtig, ganz genau, Rock Oyster.
Und deswegen war die Auster da drauf und die Auster ist halt heute noch drauf, aber er heißt Rock Island. Mhm. Nicht mehr Rock Oyster.
Ja, irgendwann wusste ich auch mal, warum es diese Umbenennung gab, aber ich habe das einfach schlank vergessen.
Weil man wegen dem Geschmack nicht irritieren wollte.
Ah, dass der so fischig schmeckt.
Mhm. Genau, man wollte den Genießer nicht irritieren.
Krass.
Also ich weiß auch nicht, wie auf die Idee gekommen ist. Oh, hier ist eine Auster drauf. Jetzt könnte mein Whisky hier nach Auster schmecken.
Oder du findest eine Perle in der Pulle.
Das ist ja schon wieder geil. Moin, Perle.
das wär wirklich witzig. Also ich finde, du schmeckst wirklich, dass da eine gewisse Reifung hintersteckt.
Absolut.
Du schmeckst einfach, dass der reifer ist, dass der besser gelagert gelegen hat. Und was ich wirklich frech finde, ist, du hast den ja für einen Preis geschossen, der ist quasi günstiger als das Non-Age-Statement-Produkt.
Ja, ist er. Also war er. Er kostet normalerweise 40 Euro. Roundabout plus minus 2-3 Euro, hat seine 46%, ist eine 0,7er Flasche. Auch für 40 Euro kannst du nichts sagen. Du hast aber vollkommen recht, ich habe ihn deutlich günstiger bekommen, weil ich ja regelmäßig in die Angebote eines unserer Lieblings-Whisky-Shops reinschaue, ja. Mit dem wir vielleicht schon mal ein Interview in einer unserer Folgen hatte. Und die haben halt wirklich gute Angebote und der 12er war eins davon. Wir hatten die Epikurien-Folge geplant, da kam eins zum anderen.
Richtig, richtig schön. Ich könnte mich daran gewöhnen, dass du so ein paar Geschichten erzählst, sei es über Etiketten von Whisky, Flaschen oder über homoerotische Erfahrungen in den Kölner Innenstädten. Ich kann dabei schön Whisky trinken und du erzählst.
Whisky ist auch, finde ich, ein sehr literarisches Getränk. Also sowohl beim Erzählen, als auch beim Zuhören, als auch beim Lesen finde ich, dass Whisky ein extrem gutes Begleitgetränk ist, weil der Whisky für mich auch so ein bisschen was, wie soll ich das jetzt sagen, nicht spirituelles, aber sowas
Spirituosiges.
Ja, Spirituosig, ja, sowas Nachdenkliches hat. Whisky ist für mich gut, sammelt die Sinne.
Mhm.
So, also ich kann da wirklich gut runterkommen und nachdenken und überhaupt denken mal.
Überhaupt mal denken.
Chef, wenn ich denken muss, brauche ich Whisky.
Wie hieß es? Erweiter mein Gehirn, Lernsaft.
So ist es.
Ich würde mal den dritten Lernsaft öffnen. Ist dein Glas leer?
Mein Glas ist leer.
Dann ändern wir das.
Oh,
Flump.
Da ist doch schon was raus.
Das hörte sich luftig an, ne? Als wäre da schon irgendwie mal was draus getrunken worden.
So ein bisschen.
Das ist nämlich der Vertreter namens White Port.
White Port.
Yes. Er heißt White Port, aber er ist nicht so white wie der 12er.
Nope, er ist dunkler. Man muss aber dazu sagen, der Portwein ist ja auch mal wieder einer aus dieser ganzen Süßweinriege. Wir haben in vergangenen Folgen auch schon über Portwein gesprochen. Was es ist, hört gerne rein. und der White Port ist eben auch einfach ein weißer, ein heller Portwein. Ne? Das ist wie mit Rotwein und Weißwein. Der White Port ist eben ein weißer Portwein.
Und er ist etwas dunkler. Er ist auf keinen keinen Fall so alt wie der 12er, sonst hätten wir nämlich ein Age-Statement auf der Flasche. Was ich aber gefunden habe, ist die Reifungsdauer, wie lange er in den Whiteport-Casks gelegen hat, nämlich 12 Monate.
12 Monate. Wir wissen nicht, wie alt das Destillat ist, also wir haben wieder kein Age-Statement, aber du hast die Reifungsdauer in der Nachreifung, nämlich das eine Jahr in der Nachreifung, rausgefunden. Er bringt 48% mit, das finde ich gleich sehr spannend, wie er auf fast 50% reagiert. Kostet 60 Euro die Flasche, die 07er, ist also jetzt schon auf einem höheren Level. Mhm. Und wir haben eine Limitierung auf 414 Flaschen.
Ja, sind nicht so viele da.
Genau, eine dieser 414 Flaschen haben wir jetzt hier offen und probieren die jetzt. Und du hast vollkommen recht, er ist dunkler als die zwei Destillate vorher. Aber natürlich jetzt eine Reifung im Sherryfass würde ich mir auch dunkler vorstellen.
Ja.
Das ist so ein Gold. Genau, ja, es ist ein Goldton.
Nicht Kupfer, nicht Senf, nicht Bernstein. Das
genau.
ist ein helles Gold.
Genau.
Der macht Spaß zu riechen.
Ja, jetzt wird es direkt anders.
Man hat direkt diese leichte Weineinflussnote.
Ja, vor allen Dingen, das ist das Interessante, es ist ein White Port. Ich denke an Weißwein und zwar, ich trinke Weißwein gerne trocken und auch gerne mit Säure.
Okay.
Also säurebetonte Weißweine. Und der riecht nach einem Weißwein oder nach einem hellen Wein mit viel Säure.
Ja.
Ne? Du merkst es. Es ist nicht so sehr die Süße, die in der Nase mitschwenkt. Es ist eher eine leichte Säure. Ne?
Ja, das ist eine Säure, die mit einer ganz dezenten Süße begleitet wird. Aber definitiv ist der saure Charakter massiv im Vordergrund.
Exakt. Dazu kommt Holz. Habe ich auch wieder sehr stark, wie gerade beim 12er auch.
Wie passend, dass dieser Whisky aus den Wood Series kommt.
Das macht absolut Sinn.
Als hätten wir es errochen.
Und er riecht schon deutlich komplexer mit all den Aromen, die er so bietet.
Er riecht auch alkoholisch her stärker. Ich finde, man riecht etwas stärkeren Alkohol.
Ja, gebe ich dir recht. Korrekt.
Ich schaue mal schnell aufs Etikett. 48% haben wir. Also tatsächlich leicht mehr.
Ja, ich sage ja fast 50%. Also der bringt schon was mit. Aber du merkst auch direkt im Geruch diese etwas höhere Komplexität, muss ich sagen.
Kriegst du die gewürzige Schärfe enger eingegrenzt?
Es ist pfeffrig und für mich hat das so einen leichten Muskat-Touch.
Muskat. Okay, interessant. Ich war jetzt eher bei geriebenem Ingwer. Also wenn du Ingwer raspelst
für so einen Apfelsalat. Ja, gebe ich dir recht.
Spannend. Da merkt man schon, wir riechen länger dran, weil da einfach eine höhere Komplexität mitkommt. Na klar, du hast nicht nur das Urdestillat, sondern du hast auch die coole Fassreife.
Ja, da kommt einfach viel mehr, ja.
Schön.
So dann.
Prost.
Prost.
Der schmeckt brutal anders.
Wenn das keine Komplexität ist.
Brutal anders.
Also du merkst erstmal, dass der Alkohol viel mehr transportiert. Das sind nur 2% mehr als vorher, aber du merkst sie. Oh, und der ist komplex. Der ist im Abgang nochmal ganz anders.
Ja.
Ganz anders als vorher.
Im Abgang habe ich da wieder diese Bitterkeit von vorhin. Nicht negativ, sondern geschmacklich komplex bitter. Ich bin gerade bei Mandeln, aber diese Säure, die Säure, die ich auf den Weißwein zurückgeschrieben hätte, die ist fast verschwunden.
Gebe ich dir recht. Und jetzt ist es bei mir komplett anders. Ich habe nämlich im Abgang dann, wenn er sich verändert, habe ich eher Frucht und Süße. Die hat sich bei mir vorher nicht entwickelt.
Mhm.
Die ist erstmal nicht großartig da. Und wenn dann aber nach so 8-9 Sekunden der Abgang, wenn du runter geschluckt hast, in den Abgang setzt, dann irgendwann kommt er rein. Dann entfaltet sich plötzlich eine Süße und eine Fruchtigkeit, die vorher nicht da war.
Ja, so eine coole Waldblütensüße. Richtig geil.
Am Anfang schmeckt er mir etwas maritim. Der erinnert mich an einen nicht getroffen, also ein überhaupt nicht rauchiger Talisker, so ein bisschen.
Ja, ich meine, Rauchigkeit können wir hier nicht haben, aber diese würzige Schärfe, die macht dieses Rauchgefühl krass.
Super interessant. Und vor allen Dingen, was ich krass finde, ist, wenn ich es nicht wüsste, würde ich es jetzt nicht mit einem Portwein assoziieren.
Nee, gar nicht. Ich bin sehr gespannt. Wir haben ja gleich noch einen Vertreter der Wood Series hier vor uns, nämlich einen Tawny Port. Und ich bin richtig hart gespannt, wie der im direkten Vergleich schmeckt oder schmecken kann.
Jetzt kommt hier noch so ein bisschen Vanille mit.
Mhm.
Ne? Das ist verrückt.
Ja, der ist komplex.
Wahnsinn.
Er wird ja jünger sein. Er wird jünger sein als der 12er, aber die Komplexität spricht für sich. Ich bin leicht beeindruckt.
Ja, ich sag ganz ehrlich, den muss man mögen. Der ist nicht für jedermann, aber wer dafür offen ist, der findet den geil, weil der wirklich so komplex ist und mit seinen, ich finde, da sind ganz gegensätzliche Noten drin.
Voll.
Süß und bitter sind da drin.
Ja.
Du hast am Anfang dann dieses Holz und Vanille und später dann Frucht. der verändert sich total und der ist so ein bisschen gegensätzlich. Das ist nichts für jedermann.
Hast du brutal recht, weil ich habe den letzten Sommer aufgemacht, auf der Dachterrasse beim Sonnenuntergang, weil ich mir dachte, Whiteport ist ein schöner Sommerwhisky. Ich habe ihn aufgemacht, habe gemerkt, er schmeckt mir, habe aber auch gemerkt, das ist kein Sommerwhisky und Chrissy mochte den überhaupt nicht. Die sagt immer, trink den gerne alleine, biete den jedem an, ich trinke davon kein Glas. Mhm. Das ist bescheuert, oder? Das ist echt krass. Der schmeckt nicht jedem.
Es ist halt ein Geschmack, ne? Und die Geschmäcker sind eben unterschiedlich. Die sind sehr individuell, von daher. Ich kann das schon verstehen. Und gerade bei diesem Whisky kann ich es wirklich sehr verstehen. Es gibt Whiskys, da sage ich, bist du bescheuert, wenn dir den nicht schmeckt. Der ist so sanft, der muss jedem schmecken. Aber der ist wirklich kontrovers. Ja. Da gehe ich mit. Ich finde ihn ganz gut. Der erinnert mich dann schon so ein bisschen an so einen Schaumwein, an so einen Perlwein im Abgang. Diese Bitterstoffe ist krass, diese Säure. Also das ist Wahnsinn.
Weil die bleiben auch ganz lange. Ja. Ist der längste Abgang bisher. Und gerade diese Bitterstoffe bleiben ganz lange in den Winkeln deines Mundes.
Also ich habe sehr viel trockenen Weißwein, wenn ich das hier trinke. Krass. Muss ich wirklich sagen. Aber ist ja ein Whiteport. Also warum nicht? Wir haben jetzt so viel über die Logos der Flaschen und was da drauf ist geredet.
Ja,
aber
ja.
Noch gar nicht über den Epicurea.
Richtig. Und ich habe ja immer mein kleines Hobbylein, dass ich ein bisschen was erzähle zur Namensherkunft. Beim Destillierer, bei der Firma ist es langweilig. Warum? Firma Lang ist in Familienbesitz seit immer, seit 1948. Aber der Epicurean selbst, also diese Kunstfigur auf der Flasche, die hat einen historischen Hintergrund. Und zwar, wenn du Epicurean 1:1 übersetzt im englischen Wörterbuch, dann steht dort Getting Pleasure of Food and Drink of High Quality. In Klammern, englische Übersetzung von Gourmet. Und der gilt als, ich sag mal, verschmitzter Partyhengst. Man sagt so ein bisschen, es ist das männliche It-Girl der 1930er Jahre. Und insbesondere so in der Glasgower Ecke wurden diese Epicureans, diese reichen Junggesellen, ganz gezielt eingeladen auf Partys, um diese Party aufzuwerten und eventuell eben auch, um dann diese Jungadeligen unters Volk zu bringen, beziehungsweise eventuell die Frau fürs Leben zu finden. Völlig abgefahrene Geschichte. Aber so guckt er auch, oder?
Total. Und jetzt geht's noch weiter, Johannes, weil ich gehe noch tiefer zurück, denn es heißt ja nicht umsonst Epikureer.
Mhm.
Ich weiß, was ein Epikureer eigentlich ist. Mhm. Ein Epikureer, also es gab ja früher, im frühen Griechenland, 300-400 vor Christus.
Ja.
Gab es die Epikureer und die Stoiker.
Okay.
Und die Epikureer, das ist ganz interessant. Was heißt Epikureer sein? Das heißt, der Lehre des Epikur folgen. Epikur war ein griechischer Gelehrter.
Das habe ich schon mal gehört.
300, schlag mich tot vor Christus, irgendwie um den Dreh. Und der hat halt so eine gewisse Philosophie gehabt und dieser sind viele gefolgt. Und das waren dann entsprechend der Lehre des Epikur folgend die Epikureer. Ich habe nur so einen Auszug davon rausgeholt und da denke ich mir, ja.
Okay.
Ich bin eigentlich ein Epikureer.
Jetzt bin ich gespannt. Deswegen
gefällt mir dieser Whisky so.
Dann musst du dein Bart ändern, bitte.
Also es gibt ganz verschiedene Dinge, die man da sagt, ne? Von wegen, die Weisheit besteht darin, in der Gegenwart zu leben und man fürchtet nichts und erträgt Schmerzen. Also auch ich ertrage täglich unfassbar große Schmerzen auf Arbeit. Das ist gar keine Frage. Aber darum geht es nicht. Eigentlich finde ich geil. In moralischer Hinsicht ist der Epikureismus ein asketischer Hedonismus. Also das Streben nach Lust, das praktiziert wird auf eine Weise, in der die Vergnügen ohne Exzess und mit vernunftgeleiteter Einsicht erlebt werden.
Boah.
Ist doch der Hammer. Du folgst der Lust, aber ohne Exzess. Das funktioniert nicht immer. Manchmal muss es einfach so einen kleinen Exzess geben. Aber grundsätzlich finde ich das extrem gut.
Ich finde es spaßig, dass du von Vernunft sprichst. Das würde ich dir nun mal wirklich abstreiten. So viel zu Vernunft.
Nee, also auch wenn Karneval ist. Wir haben ja übers Gästebett-Exil gesprochen. Also wie gesagt, so ein gepflegter Exzess zwischendrin, der ist schon, der kommt schon mal vor. Ne? Da kann sich keiner, also manche schon, aber die hören bestimmt jetzt nicht zu.
Nein,
freisprechen von. Aber ich finde es an sich schon eine sehr schöne Beschreibung des von mir gepflegten Hedonismus. Das ist eine gute Sache.
Wahnsinn. Dann würde ich sagen, auf den Exzessismus, auf das...
Auf den Exorzismus.
Auf den
Exorzismus.
Prost. Nein, ganz im Ernst. Bitte trinkt verantwortungsbewusst. Gerade in der Karnevalszeit.
Ja, wir haben nie behauptet, dass wir Vorbilder sind. Gar nicht. Wir opfern uns quasi auf. Ja, es muss auch, uns auch für euch alle.
Es muss ja auch Negativbeispiele geben.
Es muss ja auch einen geben, der es macht.
Übrigens, ich kenne noch einen, den es geben muss, der etwas macht, nämlich Flaschen auf. Soll ich die zweite frische Flasche des Abends köpfen?
Asche zu Asche, Flasche zu Flasche,
bitte. Weißt du, was das Witzige ist? Wir haben die beiden Epicureans gleichzeitig gekauft.
Ja.
Wir haben sie beide erstanden am gleichen Tag. Ich habe sie für uns beide abgeholt und meiner ist jetzt schon gute 8 Monate offen und deiner ist bis heute jungfräulich zu.
Ja, mittlerweile sind es 145 Flaschen in diesem Haus. Und da kann auch schon mal die ein oder andere etwas später aufgemacht werden, weil ich Exzess und Hedonismus hin oder her. Ich trinke jetzt nicht jeden Tag Whisky.
Ja, ich bitte dich. Bitte,
bitte, bitte, tu das nicht. Tatsächlich so. Ja. Trinken nicht jeden Tag Whisky. Ja. Auch wenn man das denken könnte. Es ist nicht, mitnichten ist das so.
Wir kriegen, glaube ich, eh den Stoff, den wir jetzt in den Schränken haben, weil du hast mich ja einfach auf der Überholspur, was die Anzahl der Flaschen angeht, links liegen lassen. Ich glaube, wir kriegen das bis zu unserem Lebensende gar nicht mehr getrunken.
Glaube ich auch nicht. Macht aber macht gar nichts.
Warum wird das denn immer mehr?
Weiß ich nicht.
Aufgrund verleitender Angebote und hervorragender vielleicht, schmeckender Destillate.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht, weil schon wieder Whisky-Auktion Berlin ist. Weiß ich nicht.
Ja, da bist du auch sehr anfällig,
oder? Ich bin großer Fan geworden von Whisky-Auktion Berlin, ja. Die sind einfach toll, die Jungs.
Und weißt du, was echt irre ist? Ich habe dich vor Urzeiten darauf hingewiesen, dass es diese Einrichtung gibt, habe dort selbst niemals einen einzigen Whisky erstanden und die Anzahl der von dir ersteigerten Whiskys geht schon ins Zweistellige, oder?
Ja. Ja. Das Gute ist, wenn ich das jetzt sage, erscheint das erst, wenn das ganze Spektakel schon vorbei ist. Deswegen kann ich beruhigt sagen, aktuell habe ich 12 Whiskys im Korb. Ich glaube aber nicht, dass es 12 werden, weil du wirst erfahrungsgemäß ja dann immer noch überboten und das habe ich ja mit eingerechnet. Ne? Also,
okay, ich bin gespannt, ob deine Kalkulation aufgeht.
Also ich habe letztes Mal auch nicht mit 3 Paketen gerechnet, da bin ich ehrlich.
Ich bin gespannt, ob deine Kalkulation aufgeht. Und ich bin gespannt, ob die Flasche aufgeht.
Boah. Das war ein...
Der war kräftig.
...jungfräuliches Plopp.
Bitte gieße mir ein.
Dieses frische Ausgießgeräusch, ne, das ist schon... Das hat auch wirklich was Erotisches.
Ja, ich bin bei dir.
Wer weiß warum.
Nur für dieses Geräusch und für nichts anderes.
So, farblich ist der etwas in Richtung Whiteport am Ticken dunkler.
Bin ich voll bei dir. Immer noch kein Bernstein, aber trotzdem eine schöne, satte Farbe. Sie sind allgemein alle verhältnismäßig hell heute.
Hell heute.
Hell heute.
Alle verhältnismäßig hell heute. Wir haben hier ebenfalls 48%. Wir haben hier nicht 414 Flaschen, sondern nur 406 Flaschen vom Tawny Port. Es kostet roundabout 55% gekostet. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es die noch gibt.
Hat 55% gekostet?
55 Euro.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht verkacken.
55 Mark hat er gekostet. Und das Coole, aufgrund dieser limitierten Anzahl ist, wo kommt die her? Es ist nur ein einziges Fass gewesen. Also die sind alle in einem Fass gefinisht nur. Steht auch drauf, one single podcast. Die sind alle in einem Fass gereift. Ja. Diese komplette Batch von 406 Flaschen ist aus einem Finish-Fass entsprungen.
Und da sieht man auch mal, wie natürlich oder was für ein Grad von Naturprodukt wir hier haben. Wenn zwei im Grunde gleich destillierte, aber zu gleichen Zeitpunkten in unterschiedliche Fässer gehauene Whiskys eine unterschiedliche Anzahl an Flaschen pro Fass ergeben. 414, 406, finde ich ultra spannend.
Mhm.
Was sagst du zum Geruch?
Er gefällt mir besser als der White Port. Das ist aber einfach meine persönliche Präferenz. Er riecht etwas ähnlich, es ist halt auch ein Port, aber er riecht sofort dunkler, süßer und fruchtiger.
Und überhaupt nicht aggressiv in der Nase. Der ist super sanft. Und die Säure gerade, die war ja geil für den Whisky, wie er gewesen ist. Aber der ist so krass sanft.
Exakt.
Heftig. Tawny Port ist ja auch derzeit ein sehr beliebtes Finish.
Es ist auch ein gutes Finish, wirklich. Es ist ein tolles Finish.
Und es ist für mich auch ein Trigger. Wenn ich einen mir bekannten Whisky von einer guten Distillerie sehe und der ist dann gefinisht im Tawny Port, ist die Wahrscheinlichkeit leider sehr hoch, dass ich den mitnehme, weil es ein geiles Finish ist.
Das ist es unbestritten.
Oh, schön. Der gibt richtig viel ab.
Auch wieder Holz. Also ich finde das ja schön, wenn sich diese Frucht mit der Holznote paart, weil er hat nun mal im Fass gelegen. Wie lange wissen wir wieder nicht? Das ist wieder ein Non-Age-Statement. Keine Ahnung, wie lange er vorher gelegen hat. Er hat nur danach, das, was du du freundlicherweise rausgefunden. Er hat erst im amerikanischen Weißeichefass gelegen und dann ist er ins Tawny Portweinfass gekommen.
Ja, und hier haben wir die Angaben gefunden, mehrere Jahre gereift und dann ein Finish bekommen. Gerade eben hatten wir eine exakte Anzahl an Monaten, die er gefinisht worden ist, und das haben wir jetzt hier nicht verrückterweise.
Ich nehme mal an, dadurch, dass sich diese Serien so ähnlich sind und dass beides diese Wood Series ist, dass er, wenn der andere 12 Monate gelegen hat, wahrscheinlich ähnlich lang gelegen hat.
Ich schätze das auch. Sind ja quasi Geschwister am Geist, diese beiden Whiskys. Da gab es noch ein paar andere aus der Wood Series, ne? Ich glaube, da gab es noch was im Rum Cask. Da gab es noch ein paar andere sehr interessante in den Wood Series.
Ja, ich weiß nur nicht, ob rechts rum oder links rum.
Es tut mir leid, aber das hat wirklich einen Tusch verdient.
Lev Narren, Lev Narrenen.
Liebe Genossinnen und Genossen. Den Sitzungspräsidenten. Finde ich sensationell.
So, lasst uns unser Glas erheben.
Auf die Fiesesten der Fiesen. Wirklich toll. Der hebt sich im Vergleich zum White Port nochmal massiv hervor und schmeckt für mich um Längen besser.
Es ist ein ganz anderes Destillat.
Voll.
Komplett. Und du hast hier diese wohlige Wärme wieder. Die hattest du beim White Port nicht. Der war spritziger, der war säuerlicher, wie gesagt, weißweinmäßig.
Mhm.
Und das hier, der eine hat nicht an Weißwein, der andere an Rotwein. Ich habe hier eine Rotweinnote, ein schwerer, wie so ein Chirac oder ein Bordeaux. So ein richtig schwerer, dunkler Rotwein. Dementsprechend habe ich eine dunkle Frucht. Ich habe aber eine sehr angenehme, nicht zu übertriebene Süße. Die ist aber wirklich, es ist halt ein Süßwein, der Port. Die ist aber nicht zu übertrieben. Also die ist sehr dezent. Eine schöne Süße drin. Boah. Der schmeckt fantastisch.
Der ist wirklich fast perfekt. Der riecht und schmeckt so perfekt, dass er schon fast parfümiert wirkt, weil der so harmonisch abgestimmt ist. Also nicht künstlich parfümiert, sondern perfekt riechend.
Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt tatsächlich Whiskys, die schmecken etwas parfümiert.
Ja, ja.
Das würde ich dem jetzt nicht zusagen, aber...
Nicht so, also so wie du vorhin nicht muffig negativ meintest, meine ich jetzt Parfüm nicht negativ.
Ja, also der ist schon extrem lecker. Da schwingt so ein bisschen was von Schokolade mit, aber das ist auch geil, weil Schokolade paart sich halt super mit Rotwein. Diese Süße dazu, vielleicht hängt das auch mit der Schokolade zusammen, macht richtig was her.
Macht es. Wir haben ja schon sehr häufig über fassstarke Whiskys gesprochen, die dann auch gerne mal Ende 50, über 60% haben, weil einfach so viel mitkommt. Von den nicht in Fassstärke abgefüllten Whiskys ist das ja einer der harmonischsten und besten, die ich in letzter Zeit getrunken habe. Warum war der so lange zu, Junge?
Gefällt mir auch. Es muss immer noch was Neues zu entdecken geben. Und das ist ja das Schöne. Ich habe immer noch Sachen unten, die es zu entdecken gilt.
Mhm.
Und darf das nicht zu inflationär benutzen. Dann verliert das so ein bisschen seinen Reiz. Was nicht seinen Reiz verlieren soll, und ich habe das jetzt lang in die Länge gezogen, aber jetzt muss ich damit rausplatzen, ist, wir haben ja noch gar nicht über die Entstehung und die Geschichte von Douglas Lane gesprochen und von Epicurean.
Boah, wir waren so schnell, so tief drin in der Thematik, dass wir wirklich die Historie einfach mal gerade schlank ignoriert haben.
Ja, aber wir vergessen es natürlich nicht. Mein lieber Freund, 1948, etwas nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es einen nicht mehr ganz so jungen Mann namens Fred Douglas Lane. Merkt man schon, woher der Name vom Epicurean Douglas Lane kommt.
Vielleicht.
Fred Douglas Lane war der Gründer des Ganzen. Er hat einfach als unabhängiger Abfüller angefangen. Punkt. So ging das Ganze los.
Ja.
Und das dauerte nicht allzu lang. Er hat einen Sohn, der heißt Fred Jr. Das ist wieder relativ einfach. Fred und Fred.
Mhm.
Und Douglas Lane hat Fred Jr. 1972 mit integriert. Seit 1972 hat dann Fred Jr. das Unternehmen mitgelenkt. Und auch da ging es früh im Whisky los. Vor seinem Einstieg 1972 hat der Junior Praktika gemacht bei White & Mackay und bei White Horse. Das haben wir auch schon erstaunlich oft gehört, gerade mit diesem White Horse. Hört da gerne unsere älteren Folgen rein, da wird auch was zu White Horse erzählt. Wir verraten nicht in welcher, müsst ihr alle durchhören.
Ja. Keine Spoiler, ihr müsst euch anstrengen.
Fred Jr. hat letzten Endes mit seinem Bruder Stuart Lang 40 Jahre lang das Unternehmen geführt. Das sollte man sich merken, Fred und Stuart haben nach Fred Douglas Lang das Unternehmen geführt. Wie gesagt, das waren die ganze Zeit unabhängige Abfüller.
Ja.
Die haben Blends gemacht und die haben eben beispielsweise mit Sachen wie Old Particular unabhängig abgefüllt, reine Einzelfässer. Und 2013 wurde dann das Unternehmen geteilt. Das ist jetzt nicht mehr ganz so lang her, das sind jetzt 12 Jahre, und zwar in die Douglas Lang & Co. und in die Hunter Lang & Co.
Das stimmt, wir haben ja 2 unabhängige Langs als Abfüller.
Richtig, weil ich vorsichtig behaupten würde, dass der Douglas Lang & Co. ein bisschen der bekanntere ist, weil zu Douglas Lang & Co. gehören halt A, immer noch die Old Particulars, mhm, und B, die kompletten von uns genannten Remarkable Regional Malls.
Ja.
Ich glaube, das sind so die Renner. Was ich aber auch wieder sehr cool finde, ist halt diese Dynastie, die da entstanden, mhm, ist. Ne? Das hast du in den Whisky-Familien ja oft, aber ich kann das auch nachvollziehen. Wenn du in eine Whisky-Familie reingeboren bist, dann bleibst du dabei. Warum solltest du was anderes machen, wenn du Whisky hast? Und genau, der Fred hat dann Douglas Lang gegründet. Douglas Lang & Co. ist nur Fred, mhm, mit seiner Tochter. Und seine Tochter heißt Cara, war vorher Marketingleiterin bei Morrison Bowmore, war auch mal bei White & Mackay.
Ah.
Und mittlerweile ist sie auch Geschäftsführerin von Douglas Lang & Co. Ja. Und der Bruder von Fred Jr., der Stuart, der hat die Hunter Lang & Co. gegründet. Auch er arbeitet zusammen mit seinen Söhnen Andrew und Scott. Und da gehören verschiedene Sachen zu wie Old Malt Cask oder Old & Rare. Kennt man aber nicht so sehr. Aber der Stuart mit der Hunter Lang & Co. hat einen Schritt gemacht, nämlich hin zum Destillieren.
Das stimmt, ja. Ja, richtig. Die haben eine eigene Destillerie.
Yes. Sie haben vor längerer Zeit eine Destillerie gegründet und haben den Schritt gemacht, Destillateure zu werden, nämlich mit der Ardnahoe auf Isla.
Ja, und das ist ein geiler Scheiß. Wir machen auf jeden Fall mal eine Folge über die.
Ich denke, wir machen noch viele Folgen, unter anderem auch über Ardnahoe.
Ja.
Was jetzt noch vielleicht interessant ist, ist der Sitz der Douglas Lang & Co., wo unser Epicurean herkommt, der ist in Glasgow.
Mhm.
Aber auch die Douglas Lang & Co., also gerade die Tochter Cara und der Fred Jr., waren umtriebig, mhm, denn auch die sind unter die Destillateure gegangen.
Oh, yes. Okay, das ist mir auch neu. Jetzt bin ich gespannt.
Strathern.
Nein.
Yes, ist Douglas Lang und Cara Lang.
Aha.
Douglas Lang & Co. gehört Strathern, hat auch erst 2019 das Ganze erworben. Strathern gab es ja schon mal,
okay,
wurde geschlossen. Und Douglas Lang hat das Ganze wieder zum Leben erweckt, hat investiert, hat umgebaut. Und ich finde es einfach todesgeil. Wie gesagt, auch da ist die Cara eben Geschäftsführerin mit. 2019 erworben ist eine Highland Distillery. Ist in Perthshire und dieses Destillat wird komplett ohne jegliche Automatisierungsmaßnahmen hergestellt.
Mhm.
Da gibt es also nur Handmade. Sie gären 144 Stunden.
Oh, das ist lang.
Das ist verdammt lang.
Das,
ne,
ist das also zweitlängste, viele, was ich kenne.
Ja, ja. Viele machen irgendwie so um die 70 Stunden plus, mhm, minus 10.
Mal auch 90.
Genau.
Aber selten über, ja, über 120. Das ist stabil.
Sie haben auch nur eine Schicht am Tag und sie produzieren pro Tag ein Fass.
Okay,
ein Fass am Tag.
Ja.
Und sie sagen selber, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was große Destillerien machen. Aber im Endeffekt sind es 365 Fässer, mhm, im Jahr.
Jo.
Das ist geil. Und dafür, wenn du ein Strathern kaufen willst, kostet so 90 Euro. 90, 95 Euro. Mhm. Das finde ich dafür echt stabil. Und es gibt ihn erst seit April letzten Jahres, seit April 2024 zu kaufen.
Ich habe auch noch nie einen getrunken.
Mhm. Ich auch nicht, tatsächlich.
Krass.
Also das ist was, was noch auf der To-Do, auf der Bucketlist steht. Ein Strathern von der Douglas Lang & Co. zu trinken.
Vielleicht erfüllen wir uns diesen Bucketlist-Wunsch ja sogar in genau dieser Konstellation.
Das könnte sein.
Dann würde ich sagen, werden wir dieses Schmuckstück aus dem Duorotal mal leeren. Duorotal, also beide Portweine, der vom White Port und der vom Tawny Port, kommen aus dieser berühmten Weingegend. Hatten wir schon mal in der Stounding-Folge, hatten wir auch schon mal in anderen Zusammenhängen erwähnt. Ist also als Weltkulturerbe eines der coolsten Weingebiete der Welt.
Oh ja. Also auch da wieder eine kleine Anekdote am Rande. Wir sind ja beim Duorotal.
Ja.
In der Vorbesprechung haben wir einen ganz kleinen Whisky vorgekostet. Mhm. Laura und ich waren in Maastricht letztes Wochenende. Und in Maastricht gibt es einen tollen Whisky-Shop. Also da haben wir uns wirklich wohl gefühlt. Er ist nicht der günstigste, das muss ich dir fanshalber sagen. Aber die Menschen vor Ort, die blühen auf beim Whisky, die leben für Whisky. Das haben wir gemerkt, weil wir uns mit ihnen unterhalten haben. Also es ist ganz, ganz toll. Wird einfach Bams ausgesprochen. Maastricht, Bams, Whisky Shop, geil. Da haben wir uns einen Teeling gekauft. Die hatten nämlich noch genau eine Flasche vom Teeling Old Duro Wines.
Der Name ist Programm, glaube ich.
Der ist aus der Sommelier Edition und der hat uns umgehauen. Der hat uns richtig umgehauen. Den haben wir vorhin getrunken. Auch diese Weinfässer stammten aus dem Durotal. Das Durotal kann verdammt was.
Wirklich. Wir bleiben beim Motto. Wir bleiben bei Wein. Allerdings aus einer unbekannten Region.
Und bei Epikurien.
Und natürlich bleiben wir bei Epikurien. Wir gehen jetzt nicht auf einmal plötzlich über zu Stauning oder Teeling. Nein, nein. Wir bleiben schon bei unseren Leisten heute. Es ist sehr spannend, was jetzt passiert, weil ich werde gleich auch nochmal eine Geschichte auspacken. Aber bevor ich jetzt wieder schwadroniere und erzähle, würde ich sagen, füllen wir ein fünftes und letztes Mal unsere Gläser, nämlich mit einem sehr karnevalistischen Destillat.
Es ist ja Karneval.
Es ist Karneval.
Was wäre Karneval ohne ein Karnevalswhisky?
Das ist der eigentliche Grund, weswegen wir heute gesagt haben, machen wir so ein Karnevals-Special, weil wir jetzt eine Cologne Edition vom Epikurien haben. Warum, wie, weshalb, gleich in wenigen Sekunden mehr.
Boah. Wundervoll, wundervoll. Es ist verrückt, ne? Und da sind wir wieder bei Darkness Lane. Wir haben vor einer Weile erzählt, in unserer Belgien-Folge, die habe ich mit Laura zusammen gemacht.
Ja.
Wir waren in Dinant in Belgien, gehen in diesen geilen Whisky-Shop. Und was haben die da? Einen Original Scallywag Dinant Edition.
Mhm.
Scallywag Darkness Lane. Wir haben gesagt, das kann doch nicht sein. Wir sind in Dinant. Kein Schwein kennt Dinant.
Ja.
Dinant ist winzig und Dinant hat eine Scallywag, eine eigene Scallywag Edition. Und jetzt sind wir in Köln und es ist Karneval und wir haben hier eine Kölner Karneval Edition. Ist das denn zu fassen?
Nein! Es ist nicht zu fassen.
Verdammt nochmal. Gibt's doch gar nicht. Darkness Lane, dieser verrückte Hund.
Ach, nee, der verrückte Hund ist auf dem Scallywag.
Yes. Mal schnell einschütten hier.
Bevor das hier völlig eskaliert.
Nein, ich bin Epikureer. Ich eskaliere nur sehr selten.
Ah ja, stimmt. Und wenn mit Bedacht, oder wie habe ich das gelernt?
Nee, ganz ohne.
Ganz ohne Bedacht.
Das klappt, ich bin so halb Hedonist, halb Epikureer.
Wir sind hier beim dunkelsten Vertreter der heutigen Fünferreihe.
Ja, er jetzt ist sind
richtig
beim,
schön
jetzt sattgold. Sind wir beim Bernstein angekommen, würde ich sagen.
Ja,
dunkles Bernstein. Gold bis Bernstein.
Ja.
Das würde ich hinzuschreiben. Und hier haben wir genau dieses coole Feature, was wir bei Douglas Lang Destillaten öfter haben. Beim Big Pete ist ja der Big Pete vorne drauf. Und beim Epikureen ist der Epikureer vorne drauf und du hast halt immer die so ein bisschen in der Umgebung aufgehend.
Mhm.
Das heißt, wenn Weihnachten ist, dann hat der Big Pete eben so eine Weihnachtsmütze auf.
Mhm.
Oder wenn du den, weiß ich nicht, irgendeinen sommerlichen Epikureer hast, dann hat er einen Sonnenhut auf oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die da immer so ein bisschen angepasst. Und hier haben wir eben den Epikureer und der hat so eine Karnevalsmütze auf und rundrum ist, es ist ein Rotweinfinish.
Mhm.
Das heißt, wir haben so eine Rotweinrebe an der Seite und er ist halt neben einem Kölner Wappen und einer Rotweinrebe mit seiner kölschen Karnevalsmütze, der Epikureer.
Ganz genau. Der hat das kölsche Krätzchen auf und das ist wirklich, wirklich cool. Es gilt als Pendant der Glasgow Edition. Bedeutet, wir hatten als Hauptsitz der Company in Glasgow hatten wir den Zylinder in einer besonderen Variante für Glasgow. Und jetzt haben wir als Cologne Edition eben das kölsche Krätzchen, denn den Fred Lang und Peter Klaas von Scotia Spirit, ich glaube, Peter erwähnen wir gefühlt in jeder Folge, weil wir entweder bei ihm gewesen sind oder Zeug von ihm haben. Auf jeden Fall, die beiden verbinden eine tiefe Freundschaft. Deswegen entstehen immer wieder spezielle Bottlings nur für Köln, nur für Peter, nur für Scotia Spirit. Ich meine, wir sind mittlerweile bei 5 Special Bottlings von Old Particular, nur für Peter. Das sind Glengoyne, das sind richtig geile Whiskys in Fassstärke, wo links Slange und rechts Alarv draufsteht, also richtig cooles Zeug.
Ich glaube, ich habe mal ein oder zwei probiert, die sind wirklich extremst gut gewesen.
Ja,
unfassbar lecker.
Ich habe 3 oder 4 sogar probiert, nicht alle, aber den Großteil und das war immer geiler Scheiß und dieses Teil hier ist nochmal besonderer. Neulich war Fred Lang wieder in Köln. Er macht regelmäßig Gast-Tastings bei Peter bei Scotia Spirit, meistens in Köln, manchmal auch in Düsseldorf. Und dort wurde ihm auch die Ehre zuteil, dass er von einer der größten Kölner Karnevalsvereinigungen einen Sonderorden bekommen hat. Also quasi Ehrenmitglied in dem Karnevalsverein, schön mit Orden, mit Medaille und eben mit diesem kölschen Krätzchen. Und dieser fast schon fleischgewordene Epikureen Fred Lang mit seinem grauen Schnäuzer und dem kölschen Hut auf, das sah sensationell aus. Und immer wieder fragt Fred den Peter, du, ich habe da ein geiles Fass, möchtest du mal was probieren? Möchtest du vielleicht ein paar Flaschen davon kaufen? Unter anderem auch bei diesem 10-jährigen Epikureen aus dem Rotweinfass. Und Peter Klaas sagte wortwörtlich, ja, schmeckt mir gut. Ich nehme alle. Dann hat er das ganze Scheißfass gekauft und es ist eine tolle kölsche Zahl daraus geworden. Wir haben nämlich exakt 333 Flaschen.
Die Limitierung wird immer stärker, das merkt man. Auch der Spirit wird immer stärker. Wir haben hier 50%.
Ja.
Wie du schon gesagt hast, 33 Flaschen. Wir haben ein Age-Statement, 10 Jahre, auch das hast du schon erwähnt. Und wir haben diesmal einen Rotwein-Finish. Die Farbe mit seinem Bernstein spricht schon mal sehr dafür. Der Preis, den finde ich dafür sehr angemessen. Der lag bei 57 Euro.
Ja, das ist wirklich fair.
Für einen Rotwein-Finish, 10 Jahre, Douglas Lane Epicurean, 333 Flaschen, finde ich sehr, sehr fair. Das kann man absolut machen.
Wirklich. Ich habe ihn das erste Mal bei Peter probiert, am Rande von einem wirklich coolen Tasting. Und was ist passiert? Am Ende des Tastings habe ich mir eine Flasche gekauft. Dann habe ich diese Flasche zu Hause präsentiert, nämlich Chrissy und Steven und Laura. Und Laura direkt so, boah, geil, was für eine fette Flasche. So eine möchte ich auch, zwinker, zwinker. Ja, und dann war ich Wochen später nochmal bei Peter, noch ein Tasting. Und während ich die köstlichen Whiskys genossen habe, habe ich dir geschrieben per WhatsApp, ich sag, hey, ich bin heute wieder da. Deine Frau hat noch kein Weihnachtsgeschenk, beziehungsweise ein anderes Weihnachtsgeschenk. Soll ich ihr oder dir oder ihr von dir auch so eine Flasche kaufen? Erst hast du gesagt, nein. Dann habe ich nochmal gefragt, sicher? Dann hast du gesagt, vielleicht. Dann habe ich nochmal gefragt, und du hast gesagt, jetzt halt die Schnauze und kauf eine Scheißflasche.
Siehst du, du hast mich dazu überredet. Das Gute ist, es gibt nur 333 Flaschen. Eine steht bei dir, eine steht bei mir.
Ja.
Eine war offen bei Peter. Das heißt, ihr könnt höchstens noch 330 Flaschen erstanden haben.
Ich glaube nicht, dass noch so viele da sein werden.
Ich denke auch, das war es schon fast gewesen.
Mich interessiert, was du davon geruchstechnisch hältst. Ich kenne ihn ja schon. Ich bin richtig gespannt, was du sagst.
Nur Gutes. Weißt du, also es ist ein Rotwein-Finish und erinnert mich tatsächlich sofort an den Teeling Pinot Noir.
Mhm. Es ist deutlich schottischer als die irische Variante, muss man sagen. Aber du hast recht, vom Bouquet her ist er sehr vom Pinot Noir.
Man merkt wirklich, dass es ein Rotwein-Finish ist. Er riecht sehr kräftig, er riecht sehr dunkel, er riecht fruchtig und leicht süß, aber also nicht sehr süß. Eine schwere Note schwingt mit und dieses schwere, dunkle, das ist immer typisch für ein starkes Rotwein-Finish.
Ja, 10 Jahre, das heißt nicht so alt wie der 12er, aber immerhin so alt, dass es für ein sattes Age-Statement reicht.
Ja, absolut, 10 Jahre kann sich sehen lassen. Das Schöne ist, ich merke auch keinen großen Alkohol im Geruch, trotz der 50%, das ist sehr, sehr cool. Der Rotwein frisst das komplett auf, da ist keine alkoholische Note mit drin, das ist sehr angenehm.
Er riecht warm, er riecht sehr harmonisch abgestimmt.
Ein bisschen Getreide ist mit dabei, diese Mischung aus schwerem Bouquet, aus einem Getreide, aus einer leichten Süße, das riecht fantastisch harmonisch.
Deutlich weniger Holz als bei den nicht gefinischten Whiskys.
Ja, exakt. Deutlich. Ich habe auch extra drauf geachtet, muss ich sagen. Ja. Es ist deutlich weniger Holz.
Ich bin sehr gespannt, was der volle Wein im Vergleich zu den Portweinen so hergibt.
Ich auch.
Ein letztes Mal Slanche.
Alaaf, mein Freund.
Alaaf.
Oh, der Alkohol transportiert.
Mhm.
Und das ist gut so.
Ja, ein würdiges Finish.
Ach, das ist grandios.
Ich bin aber sehr froh, dass wir schon vorher entsprechende vergleichbare Whiskys getrunken haben, weil ich glaube, den blanken Gaumen würde der fordern bis überfordern.
Ja, spricht für eine sehr große Komplexität, die er zweifelsohne mitbringt. Du merkst, dass es ein Rotwein-Finish ist.
Mhm.
Nicht nur am Geruch, sondern auch am Geschmack. Das sage ich mal ganz klar. Er unterscheidet sich, ich finde den Vergleich sehr interessant, von Tawny Port zu Rotwein, von Süßwein zu Rotwein. Ich finde, es ist ein sehr schwerer Rotwein. Ich finde aber, dass dieser Rotwein sehr gut zum Whisky passt, weil du brauchst halt etwas, was diesem eigentlichen Whisky auch etwas entgegensetzt, damit du im Finish, damit da was durchkommt, damit da was rauskommt, weil er ist letzten Endes nicht vollgereift, sondern er ist gefinished. Und da brauchst du ja ein bisschen Note im Destillat drin.
Ich habe einen unverhältnismäßig hohen Speichelfluss jetzt bei diesem Whisky. Heißt auch, dass der sich geschmacklich nochmal groß abhebt von den vieren, die wir vorher getrunken haben. Weißt du ungefähr, was ich meine?
Mhm, gut, absolut. Er steigt wundervoll in die Nase, wenn du ihn trinkst. Und er verändert sich wenig. Das macht ihn aber in diesem Fall, und das ist selten, nicht weniger komplex. Denn er hat einen sehr, sehr langen Abgang.
Ja, ganz im Gegenteil. Ich wollte gerade sagen, der ist nämlich wirklich komplex.
Ja.
Vollmundig und komplex.
Es schmeckt wie ein typisches Rotwein-Finish. Und hinten raus kommt so ein bisschen so Erdbeere und sowas dann hinten rauskommt. Kommt eine Süße und eine schöne Bärigkeit so ein bisschen.
Oh, das ist eine schöne Assoziation. Mhm. So ein bäriger Likör.
Mhm. Und am Anfang ist es halt das typische Rotwein-Finish. Du schmeckst ehrlicherweise nicht allzu viel Getreide raus.
Nee.
Du schmeckst auch nicht allzu viel Holz raus, sondern wirklich schwere Rotweinnoten. Und die sind aber klasse. Die sind super.
Vielleicht kriegen wir ja mal irgendwann raus, was dort für ein Rotwein hintersteckt, wenn es uns verraten wird. Wirklich spannend.
Mhm.
Stief, Was sagst du? Jetzt haben wir hier 5 hervorragende Epicureans verköstigt und getrunken.
Ich habe meine Reihenfolge schon aufgestellt.
Ernsthaft?
Mhm.
Okay, dann haust du erst raus und dann komme ich.
Ich bin mir tatsächlich dieses Mal sehr sicher, weil ich unheimlich viel Spaß gehabt habe. Mein Favorit ist das Rotweinfinish.
Schön.
Der Karnevalswhisky. Der Kölner Whisky ist mein absoluter Favorit. Der schmeckt wundervoll. Direkt danach kommt aber der ebenfalls fantastische Tawny Port.
Mhm.
Der steht dem nicht viel nach, muss man wirklich sagen. Als nächstes kommt für mich der 12er.
Ja.
Der 12er macht den Platz 3, weil er wirklich, also preis-leistungsmäßig geil, wirklich geil. Schön rund, immer noch schön spritzig, schöne Note, cool. Danach kommt der White Port, weil er halt sehr besonders ist. Er schmeckt mir auch, aber er ist doch, ja, der ist so ein bisschen widerspenstiger, der ist so ein bisschen borstiger. Ja, und zuletzt kommt dann der Einsteiger, weil da musst du halt wieder sagen, der ist super günstig, der schmeckt auch, aber der bringt halt einfach nicht viel mit. Und wenn du ein bisschen was erleben willst, wenn du da ein bisschen mehr reininterpretieren willst, ist das nicht der richtige, weil da kannst du ja nichts reininterpretieren, da ja, ist halt nicht so viel. Ja.
Stell dir mal vor, wir würden jetzt den Einsteiger nochmal nach dem Rotweinfinish trinken. Da wären wir, glaube ich,
ja,
fast schon
was willst du erwarten,
gelangweilt. Ne? Also bei mir schlagen 2 Herzen in der Brust. Ich finde, unsere Aufstellung, unsere Reihenfolge war wirklich gut, weil der Tawny Port war besser als der White Port. Und das Rotwein-Finish musste Nummer 5 sein heute. Musste. Es war das Highlight des Abends. Musste. Aber du weißt, ich trinke Dinge sehr, sehr gerne zum ersten Mal. Und ich muss sagen, die beiden, die ich vorher nicht kannte, der 12er und der Tawny Port, haben mich beide super abgeholt. Super. Deswegen würde ich tatsächlich im Nachgang, um diese Folge zu feiern, mir den 12er und den Tawny Port einschütten. Vielleicht auch, weil ich den Kölner heute schon zum 4. Mal trinke. Aber das ist ein großartiger Whisky. Ich kann Peter verstehen, dass er gesagt hat, hey, das Fass, das ist für mich.
Das ist ja, glaube ich, genau das Ding, weil ich trinke den Kölner zum ersten Mal. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch den Tawny Port ja heute erst zum ersten Mal getrunken. Den haben wir ja aufgemacht und auch den 12er. Ne? Also auch das war für mich neu, aber eben auch der Kölner Whisky und der hat das nochmal überragt mit seiner Bärigkeit, mit seiner dunklen Note. Der ragt hervor. Trotzdem super Whiskys. Man merke sich, der White Port ist nicht für jedermann. Der Einsteiger ist wirklich für Einsteiger. Und ansonsten machen wir da nichts falsch.
Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich liebe und genieße die Produkte von Douglas Lang.
Da wird noch einiges kommen. Der macht feine Sachen. Ich habe ja eingangs schon gesagt, das ist für mich jetzt nicht so der typische Blend, wie man ihn kennt, wo irgendwie Reste reingeschüttet werden, sondern das ist einfach tolles Zeug, was zusammen zu noch tollerem Zeug wird. Also das sind für mich so Ausnahmen. Du findest bei mir unten keinen Johnny Walker oder sowas, was auch immer es da gibt, sondern du findest bei mir, wenn du ein Blend suchst, findest du, aber dann findest du ausschließlich Douglas Langs,
ja,
also ein Scallywag. Genau, einen Chivas, einen 18er. Du findest Douglas Langs und du findest Compass Boxes.
Ja.
Und die sind ebenfalls ganz fantastisch, weil die haben eine ähnliche Philosophie.
Ja, das stimmt. Beziehungsweise noch eine abgefahrenere, nicht so schottisch traditionellere Philosophie, aber wirklich
qualitativ eine ähnliche, Zeug, ja, aber noch durchgeknalltere.
Ja, 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 genau. Wirklich.
Ganz große Empfehlung.
Sehr, sehr cool.
Geil. Epicurean. Mensch.
Und jetzt, pass auf, wir haben doch hier ja in Anführungszeichen nur die Lowlands. Das heißt, die Klopper wie Speyside, Highlands, Isla, die kommen noch.
Das ist wohl so. Das ist wohl so. Die kommen noch und die machen wir auch noch.
Ja, nicht, dass wir die Lowlands schlecht reden. Die haben tolle Destillerien, tolle Whiskys, aber die sind weltweit nicht so etabliert berühmt wie jetzt ein Speyside Whisky.
Das ist es.
Ja.
Ja. Nehmen wir uns das doch auch noch vor. Jetzt haben wir erstmal Karneval vor der Brust, das wird anstrengend genug.
Wir wünschen euch eine schöne Jacke Zeit.
Eine schöne Session.
Ja.
Und in diesem Sinne hören wir uns bald wieder. Bis dahin, wir freuen uns. Macht's gut.
Tschüss.